Radio Ireland. It's a meeting between culture and politics. You can find it at World Wide Web. Come to listen, Radio Ireland.
Hallo, hier ist Radio Ireland mit unserer 9. Ausgabe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Petra und begleite euch durch die Sendung. Los geht's auch gleich mit unserem Schwerpunkt. Diesen widmen wir diesmal der kürzlich verstorbenen Tine Plesch, die sich viele Jahre mit Pop und Feminismus beschäftigt hat. Die Musik kommt von Tempomat Maximal. Doch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Beitrag von Biene und Matthias.
Es folgt nun der Schwerpunkt.
Die Fragestellungen sind, kann Pop noch politisch sein, Widerstand ausdrücken oder zum Widerstand anregen gegen Konsum, Kulturindustrie und neue Mitte? Wie sieht es aus mit dem Feminismus im Pop? Kann Pop feministisch, politisch, zumindest in einem gesellschaftlichen Segment verändernd tätig werden? Oder schließt sich das per se und sonst wie aus, weil Pop, egal eben ob er als Rock, Indie oder sonst was daherkommt, immer Teil einer Kulturindustrie ist, immer Konsum ist und sein muss, wenn er denn gehört werden will, weil Pop Massenwirksamkeit ja geradezu braucht, wenn er denn wirklich etwas verändern wollte. Und weil Pop ohne Geld selbstverständlich nicht ganz so funktioniert.
Pop hat viele Bedeutungen. Tine Plesch hat viele Jahre als Journalistin bei Radio Z in Nürnberg gearbeitet. Mit ihren Texten, Radiosendungen, Vorträgen oder Rezensionen hat sie unverzichtbare Beiträge für den Feminismus in der Popkultur geleistet. Ende letzten Jahres ist Tine Plesch gestorben. Wir finden, von solchen Leuten sollte es verdammt nochmal nicht weniger, sondern mehr geben. Aus diesem Anlass hört ihr heute hier auf Radio Island Auszüge aus Texten von Tine Plesch, gelesen von uns, und auf einer Gedenkveranstaltung in Berlin am 22. März diesen Jahres. Jetzt kommt Walli Geiermann, eine Radiokollegin von Tine Plesch von Radio Z aus Nürnberg, mit einem Auszug aus dem Tourtagebuch der Testcard-Redaktion zur Präsentation ihrer Gender-Ausgabe.
Hallo, schönen guten Abend. Voll das 20. Jahrhundert, Tourtagebuch zur Lesereihe mit der Testcard 8 Gender. Unterwegs waren Luca Skywalker, Martin Büsser und Tine Plesch. Lesungen sind ja ein angesagtes Medium im Veranstaltungsgeschehen dieser Tage und Mann und Frau müssen gar nicht immer Doppelnamen tragen oder sich als Quintett vermarkten, um den einen oder anderen Auftritt an Land zu ziehen. Freilich stand die Fußball-EM einigen Möglichkeiten im Weg. Veranstalterinnen sind nicht immer so risikofreudig und bei Gender gegen Fußball ist auch im Jahr 2000 völlig klar, wer verliert. Die Leserinnen, die wissen, was Rock'n'Roll ist, wissen schon jetzt, dass uns die eine oder andere unschöne Überraschung bevorstehen wird. Dass die 5 Tage Urlaub waren, obwohl Chronistin Tine Plesch und Luca Skywalker extra welchen genommen hatten, behaupten wir nicht. In der heißesten Juniwoche des Jahres sind wir kreuz und quer durch die Republik gefahren und haben es immerhin geschafft, ein bisschen Botschaft unters Volk zu bringen, einige gute Diskussionen zu führen, ein paar ziemlich deprimierende Feststellungen zu machen, trotz beständigen Falschparkens nur ein Knöllchen zu kassieren und sogar ein wenig Taschengeld mit nach Hause zu tragen. 21. Juni, Berlin, Flittchenbar in Maria im Ostbahnhof. Wir hoffen auf ein Gewitter, aber trotz einiger vielversprechender Wolken kommt keins. Wir verzichten auch auf ein erfrischendes Bad im Wannsee, denn ein Strandbad ist schön, aber sandige Klamotten sind eher lästig. Wir rufen Almut Klotz von Flittchen Records an. Wir wollen nur ein bisschen relaxen am Nachmittag, was sich als gar nicht so einfach erweist, denn unsere Ruheplätze wären an verschiedenen Orten. Also rufe ich kurzerhand meinen Ex-Radio-Z-Kollegen Arnold an, in dessen großer WG wir ganz spontan zu dritt unterschlüpfen dürfen. Maria am Ostbahnhof ist ein ehemaliges Postamt, das genau an der Mauer liegt. Die Lounge, in der die Flittchenbar stattfinden soll, liegt 2 Treppen oben. Der Ausblick ist wunderbar und wegen der immer wieder aufziehenden Wolken in der längsten Nacht des Jahres von einer gewissen Dramatik. Nur ein Typ, der lässig in seinem Plastikstuhl lümmelt, hätte uns stutzig machen müssen. Ihr redet den ganzen Abend über Gender? Ja. Damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Was bringt dich dann hierher? Ich gehöre sozusagen zum Inventar. Aha. Als mehr als ein paar Regentropfen das circa 40-köpfige Publikum in den Raum treiben, fangen wir an. Die vermoosten Flöten werden nach uns spielen, also ist unser Lesetischchen ein wenig beengt. Dafür haben wir etwas Lightshow und werden von ein paar Motten umschwirrt. Und leider tönt ein wenig Lärm von unten aus der Bar des Maria, was das Lesen erschwert. So weit, so gut. Die erste Frage ist auch okay und dann kommt's. Luca hätte doch der Spiegelredakteurin Wellershof gar nicht erst sagen sollen, dass sie ihre Menstruation habe. Und wenn die Wellershof es dann veröffentlicht, so sei das doch okay. Luca hätte das halt nicht erzählen sollen. Luca kontert trocken und schlau, dass sie das alles in Zukunft beherzigen werde. Das verblüfft die Fragesteller und sie probieren es gleich nochmal. Luca hab jetzt gar nicht geantwortet. Hat sie aber und tut es gleich nochmal. Sie wird es berücksichtigen. Also andere Ecke, nächste Frage. Was das denn solle mit Frauen lernten Veranstaltungstechnik? Heute seien derlei Zuweisungen oder Zumutungen an Frauen doch nicht mehr zeitgemäß. Ich verweise auf die damals durchaus notwendige und stattgefundene Historizität dieses Lernens. Das geht trotz einer Zwischenruferin, die den Satzwechsel zunehmend absurd findet, noch so ein bisschen hin und her. Und wir hätten wohl auch noch stundenlang munter aneinander vorbeireden können. Aber das hätte so wenig Spaß gemacht wie die Seminarbesuche der marxistischen Gruppe in meiner Studentenzeit in den frühen 80er Jahren. Wir brechen ab. Schließlich sollen ja auch die vermoosten Flöten noch spielen. Almut kritisiert im Gespräch mit mir, dass wir zu sehr auf der Frauen- als Opferschiene seien. Die Sachverhalte seien doch bekannt und wir müssten nicht wiederholt werden. Ich frage Almut, ob sie einen Vorschlag hat. Almut meint, dass einfach mehr aus dem Blickwinkel von Frauen heraus wahrgenommen und geschrieben werden soll. Wie zum Beispiel aus der Sicht einer Musikerin, die ein Kind hat und auf Tour geht und während der Tour ihre Tage kriegt. Ich lasse mir das durch den Kopf gehen und denke später, täten wir das, würde man uns wahrscheinlich die feministischen Bekenntnisliteraturen der 70er Jahre wie Verena Stephans Häutungen und diese WG-Erinnerungen von Auf der Suche nach dem Märchenprinzen um die Ohren hauen. Die Chicks on Speed, die das Gender-Testcard ähnlich wie Almut beurteilt hatten und uns schwer zu denken gegeben hatten, da sie beim Frankfurter Konzert Testcards zerrissen und unter Warnschreien wie Don't buy this shit ins Publikum warfen, hatten uns immerhin zu diesem Zeitpunkt wenigstens per Fax ihre Mitarbeit angeboten, unter anderem unter dem Motto Mehr Porträts toller Frauen. We shall not overcome but see. Während ich noch mit Almut plauderte und sie uns einen feinen Caipirinha mixt, sprach jemand Martin an. Du, wir haben noch Diskussionsbedarf. Ich vermutete einen Bekannten, wollte nicht stören und widmete mich meinen Freundinnen und dem Caipirinha. Fehler, denn der junge Mann erwies sich nur als sehr vager Bekannter und Lockvogel und Martin geriet solo ins Kreuzfeuer der bereits erwähnten Diskussionskombattanten, die nun meinten, ihn darüber aufklären zu müssen, dass wir Testkartlerinnen doch voll retro aus dem 20. Jahrhundert seien. Und wie sieht das 21. Jahrhundert aus, in dem sich die Berliner Damen und Herren gemäß ihrer futuristischen Zeitrechnung bereits befinden? Frauen machen in Computern, programmieren können und derlei müssen sie aber nicht, denn dazu hat die moderne Hauptstädterin ihren Freund, dem dann auch freundlich demonstrativ auf die Schulter geklopft wird. Frauen, Lesben und Schwule seien doch in den Medien dieser Tage überrepräsentiert. UFO und Alien-Kanäle in Berlin oder nur Gedöns à la Kanzler Schröder. Mit Gedöns lässt sich aber die letzte überlieferte berlinische Äußerung nicht mehr bezeichnen. Wenn Schwule oder Lesben sich im Fernsehen küssen, schalte ich die Kiste aus, denn das ist ja wieder natürlich. Das sind nicht nur ohne Worte, das ist O-Ton. Dass es viel, viel später und mit ganz anderen Leuten noch darum ging, dass es im Osten der BRD doch recht schön und kuschelig sei und dass mit den Neonazis unter anderem auch auf dem Leipziger Wave und Gothic Festival nicht so schlimm sei, wie wir Nicht-Berliner dächten und Nazi-Gewalt, wenn, dann überall zu eskalieren drohe, wie es im Spiegel zu lesen stünde, das berichten wir hier aus Chronistinnenpflicht. Schöne neue Republik. Die vermoosten Flöten haben zu guter Letzt ein lockeres und lustiges Konzert gegeben und dass sie sich mal verspielt haben, hat den Ganzen keinen Abbruch getan. Let's fuck the system, Vater Macker. Yes. 20. Juni, Köln, Popdom. Wir geben zu, wir waren sauer, wir schliefen miserabel. Manche von uns hatten Albträume, in denen sie in Folter Diskutierkammern saßen und verfaulte Fragen beantworten mussten. Als wir aus Berlin abfuhren, regnete es endlich. Ein symbolischer Bruch. Ankunft in Köln, also 20.30 Uhr, vor der Tür des Popdoms, dem Archiv des Sammlers Uwe Huslein, der uns veranstaltete und im sonstigen Leben auch die Popcom mitveranstaltet, warteten schon Leute. Schnell also Parkplatz gesichert und los geht's vor etwa 30 Leuten, die, welche Erleichterung, mal wieder an den richtigen Stellen lachen. Diesmal machen wir nach der Lesung eine Rauchpause. Ich bitte Uwe um etwas Wein und erwähne das Thema Essen. Ich kriege zwei ziemlich ausgetrunkene Flaschen hingestellt und höre etwas von Risotto vom Mittagsessen sei noch übrig. Das lässt mich aufhorchen, aber schon ist die Rauchpause um. Es schließt sich eine wirklich schöne und entspannte Diskussion mit einem freundlichen und interessierten Publikum an. Um Plattensammlerinnen, Frauen in Plattengeschäften, Naming-Strategien zum Beispiel, bewirke ich etwas, wenn ich mich selber Bitch oder Slut nenne? Oder wie gehen andere marginalisierte Gruppen wie zum Beispiel Afroamerikanerinnen vor? Vorbildern für Musikerinnen, Selbstbewusstsein und Erziehung sowie etwaigen Jammertaktiken von neuen jungen Männern. Und dann wird der Popdom zugesperrt, schnell darf ich noch aufs nicht besonders poppige Klo. Wir stellen die notwendigen Fragen, Übernachtung, Gage, Spritgeld und stoßen bei Uwe Huslein auf empörtes Unverständnis. Er weiß von nichts. An ein Telefonat, das anknüpfend an frühere Testkartabende alles wie gehabt festlegte, erinnert er sich nicht. Schlafen, schreit Uwe Huslein, könnt ihr auf dem Boden? Hast du Eintritt genommen, fragt Luca und kriegt keine Antwort. Thomas und Dagmar vom Intro drücken uns ihre Gästelistenplatzgeld in die Hand, damit die 30 wenigstens ein paar Zeitungen zum Zudecken kaufen können. Was bist denn du für ein Veranstalter? Du bist ein mieses Würstchen, stellt Luca fest. Uwe Huslein verzieht sich mit seinem Jute-Täschchen aufs Fahrrad und will sich von hinten drücken und murmelt dabei etwas von, er habe keinen Bock aufs Diskutieren, er gehe jetzt und überhaupt, was soll's, er sei eben nicht gebärfähig. Daraufhin geht Dagmar vom Intro zu ihm rüber, sagt Uwe Huslein ganz High Noon Showdown-mäßig und korrekt ins Gesicht, was er in ihren und unser aller Augen ist, und droht ihm eine reinzuhauen. Danke, Dagmar. Herr Huslein bequemt sich nun vom Fahrrad und brabbelt unter vier Augen irgendwelchen Unsinn vor, mit wem er alles Ärger kriegen würde, und droht, ihr werdet in Köln keinen Fuß mehr in die Tür kriegen. Trotz mehrfacher Übernachtungsangebote fahren wir doch nach Mainz zu Martin und trösten uns dank der segensreichen Einrichtung der All-Night-Tanke mit diversen Dosen Hühnersuppe sowie alkoholhaltiger Getränke, die wir unter den Augen zweier Streifenpolizisten brav ins Auto tragen.
Schluss jetzt ein Ausschnitt aus einem Vortrag von Tine Plesch zum Thema Frauen in der Popkultur.
Im Hamburger Live Music Club Logo waren so eine Zählung aus dem Jahr 2002 von 150 aufgetretenen Musikerinnen ganze drei weiblichen Geschlechts. Beziehungsweise, so informiert eine weitere Zahl aus Hamburg, nur 5% der Musikerinnen auf den Bühnen dieser Stadt sind Frauen. Eine Musikerin sagte mir neulich, sie hoffe, dass beim anstehenden Konzert von Harmin Elias mal mehr als höchstens 30% Frauen im Publikum wären. Diese Musikszene ist ganz generell betrachtet monogeschlechtlich. Siehe dazu das berüchtigte Zitat der Musikerin, früher Lassie Singers, jetzt Britta, und Labelinhaberin Flittchen Records, Christiane Rösinger. In der Popkultur herrscht ein ähnlich ausgewogenes Geschlechterverhältnis wie in der Kfz-Meisterinnung oder der Astronautenszene. Ironischerweise sind Musikerinnen im Mainstream durchaus erfolgreich. Erfolgreicher und allgemein anerkannter als Musikerinnen in der Indie-Szene. Allen ist gemein, dass sie attraktiv sind, was nichts anderes heißt, als dass sie herkömmlichen Frauenbildern entsprechen. Auch wenn sie, wie Madonna, mit allen möglichen Rollen und Vorgaben bis hin zum Tabubruch spielen oder wie Britney Spears, traditionelle Körperzurichtungsvorgaben mit Brustvergrößerungen dann doch recht freiwillig erfüllen. Dennoch müssen sich auch international bekannte Künstlerinnen allerlei bieten lassen. In der Fernsehsendung Absolute Madonna musste sich eben jene Madonna von einem drittklassigen Moderator nicht nur zur Begrüßung küssen lassen, sondern wurde auch mit super dümmlichen Fragen konfrontiert, die man Robbie Williams so wohl nicht gestellt hätte. Anastasia, ebenfalls im Mainstream zu Hause, musste es sich in der Konzertberichterstattung gefallen lassen, als Power-Vibe mit starker schwarzer Stimme apostrophiert zu werden. Der Kritiker der Nürnberger Nachrichten gestand ihr zu: Die Chancen stehen nicht schlecht, dass aus dem bislang recht gut funktionierenden Tina Turner, Aretha Franklin Clone, im Frühstadium mal eine wirklich große Entertainerin wird. Warum kann eine Musikerin nicht einfach gut oder schlecht sein, ohne dass das ganze Begriffrepertoire von Powerfrau bis Kindfrau rausgezogen wird? Dabei erscheint es dann schon subkulturell positiv, wenn die Berliner Musikerin Barbara Morgenstern quer durch die Formate Indie Radio und bürgerliches Feuilleton gereicht wird und von allen gleichermaßen und vor allem wegen ihrer Musik geliebt wird. Wenn allerdings als einzige Überlebende von Punk NDW ausgerechnet Nena durch die Open-Air-Stadien geistert, ist das zwar rein frauenquotenmäßig betrachtet eine gute Sache. Aber musikalisch und musikhistorisch gesehen hätte man sich über die Auferstehung von Hansaplatz oder Östro 430 wesentlich mehr gefreut. Klar ist Mainstream-Pop ein Spiegel der generell vorherrschenden Geschlechterverhältnisse. Wer sich anpasst und nicht aus dem Bild läuft, wird belohnt. Nur sieht es in der Indie-Szene bei den Linken und Alternativen oft nicht besser aus, sondern gerade auch gemessen an den theoretischen und politischen Ansprüchen eher erschreckend mau.
Einige Ursachen männlicher Dominanz. Gender als soziales Geschlecht beinhaltet Geschlechtereigenschaften als Erziehungsfolgen, die aus Zuschreibung und Wertung entstehen. Sozialisation also. Bestimmte Eigenschaften, Tätigkeiten und Verhaltensweisen gelten als männlich, andere als weiblich. Was in sich nicht so schlimm wäre, wenn das Männliche nicht höher gewertet würde als das Weibliche. Beziehungsweise Männer weibliche Arbeiten und Eigenschaften für unter ihre Würde und peinlich halten, Männer es den Frauen oft nicht zutrauen, sogenannte männliche Tätigkeitsfelder auszufüllen und Frauen sogenannten Männertätigkeiten mit Misstrauen, Ängstlichkeit, Desinteresse begegnen. So sinken zum Beispiel Berufe, in denen vorherrschend Frauen tätig sind, im Ansehen und in der Bezahlung. Männer wollen diese Berufe gar nicht ausüben, während sich Frauen an technische Berufe zum Teil nicht herantrauen oder sie diese Berufe oft gar nicht in Erwägung ziehen. Um es mal ganz plump in den bekanntesten Gleichungen zu erfassen: Technik und Naturwissenschaften gelten als Männerdomäne, Sprachen und Hauswirtschaft als Frauendomäne. Wir leben in einer Gesellschaft, die Naturwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften höher wertet als zum Beispiel Geisteswissenschaften und das Lesen von Romanen. Frauen gehen in Erziehungsurlaub und beziehen ihr Selbstwertgefühl über die Verantwortung für ihr Kind. Männer kommen beruflich voran und beziehen ihr Selbstwertgefühl durch ihre Karriere bzw. eben ihre Arbeit. Männer spielen E-Gitarre und Schlagzeug. Frauen singen oder spielen Klavier. Mädchen sind still, bleiben zu Hause und sehen gut aus. Wir erinnern uns an den gesprochenen Satz vor X-Ray Specs bekanntestem Stück: Little girls are to be seen, not heard, auf den notwendigerweise ein Schrei erfolgt. Auffällig übrigens, dass viele Musikerinnen in Bands Bassistinnen sind. Der Grund dafür ist übrigens gar nicht so schwer zu erraten. Die britische Soziologin Mavis Beaton stellt fest: In der Pubertät ist es für junge Männer sehr wichtig, ihre Maskulinität zu etablieren. Sogenannte maskuline Züge werden daher übertrieben. In genau diesem Alter fangen die meisten Rockgitarristen an mit dem Gitarrespielen. Wenn so eine junge Band nun zum Beispiel ein Mädel an der Leadgitarre hätte, dann würde das die Funktion von Rockmusik als Stifterin männlicher Identität unterminieren. Diese Art Männlichkeit wird nur bewahrt durch den Ausschluss von Mädchen. Wenn E-Gitarrenspiele unter Mädchen so verbreitet wäre wie zum Beispiel Handarbeiten, dann wären die Jungs nicht mehr daran interessiert. Mädchen werden in ihrem Musikverhalten oft ein wenig verächtlich aufs Fansein reduziert, das wiederum mit pubertärer Schwärmerei verbunden ist. Vorstufen zur Rolle der Frauen im wirklichen Leben. Der Musikgeschmack, das Musikinteresse von Mädchen, so erscheint es überdies oft, bildet sich nicht durch eigenes Hören, Lesen, Plattensammeln, sondern, so wird immer wieder gern weiß gemacht, durch den Freund oder die Clique. Als wären Mädchen passive Gefäße für andere Leute genialischen Eigengemogen. Aber das hatten wir in anderen Zusammenhängen auch schon mal gehört. Was hier schon fehlt, sind meines Erachtens Ermutigung und Förderung. Aber als Selbstverständlichkeit. Dass Jungs, die eine Band oder ein DJ-Team oder ein Fansein gründen oder anfangen, Veranstaltungen zu organisieren, einfach die Mädchen aus ihrer Clique fragen, hey, wollt ihr mitmachen? Und zwar nicht nur an der Abendkasse oder am Bierausschank. Das heißt aber auch, dass Veranstalter bewusst Musikerinnen engagieren sollten und DJs Musik von Produzentinnen spielen sollten. Auch wenn Gender, nach Judith Butler sowieso, als verhandelbare Größe gilt, heißt es noch lange nicht, dass dieses Wissen in den Alltag eingedrungen wäre, beziehungsweise dort auch umgesetzt würde. Last but not least spielt Geld eine Rolle. Musikerinnen mit Kindern haben es nicht leicht und Engagementhäufigkeit, Pressepräsenz, Plattenverträge haben ja mit Popularität und Geldfluss zu tun. Auch DIY braucht eine wirtschaftliche Grundlage. Geldmangel powert aus. So viel zum Vorwurf, es gäbe zu wenig Frauenbands.
Rollenzuweisungen an Männer und Frauen sind immer noch traditionell geprägt und vorprogrammiert, trotzdem einigen Veränderungen stattgefunden haben. Immer noch wird technische Begabung hauptsächlich Jungs zugeschrieben, die dann auch gerne unter sich bleiben. Beides hält Mädchen sicher oft davon ab, sich aktiver zu interessieren. Das prägt auch die Geschlechterrollen in der alternativen wie Mainstreaming-Popmusik. Erscheint Veranstaltungssektor auch und gerade im technischen Bereich, auch und gerade in der Subkultur, die Bands, die Musikgeschichte, wie der Musikjournalismus männlich geprägt, hilft es wenig, wenn in der Hitparade Frauen sind. Sprüche wie, für eine Frau gut, sind leider immer noch nicht aus der Welt und Frauen haben oft die Wahl zwischen Etikettierung, positiver Diskriminierung oder Desinteresse. Dazu kommt, dass Frauen oft genug immer noch über ihren Körper wahrgenommen werden und Pop als sexy Business hat hier leider wenig neue Entwürfe geschaffen. Schlittert immer noch gerne in die Falle des als Sexiness getarnten Sexismus, der heutzutage ja immer nicht so gemeint ist und überhaupt müssen ja noch ein paar Tabus gebrochen werden. Körperwahrnehmung funktioniert immer noch viel zu sehr nach einem Schlankheitsideal, das der Magersucht oft gefährlich nahe kommt. Normalgewichtige Frauen gelten medial ja oft als fett, hässlich und womöglich, in diesem Zusammenhang mit Pfui Spinne-Touch, lesbisch. Frauenkörper sollten doch bitte nicht allzu viel Platz einnehmen, sondern ganz dünn und fast nicht da sein. Wehe jedoch, wenn die verbissene, antrainierte Magerkeit ausgemergelt und irgendwie unweiblich hart wird. Wie bei Gary, dann wird genüsslich der Häme-Kübel ausgeschüttet und über Bonnie Asses gefeigt. Pop wird als männlich kodiert wahrgenommen und angesichts anderer Benachteiligungen, die Frauen erfahren, erscheint ihnen die Eroberung dieses Sektors vielleicht nicht so strategisch wichtig, als dass Frauen massenhaft sich bemühen. Feminismus funktioniert nicht immer als Hilfe, sondern war jahrelang eher ein Pfui- und Ausschlusswort, denn viele Frauen müssen, so fällt mir auf, zwanghaft betonen, dass sie keine Feministin sind und nichts gegen Männer haben. Als würde Feministin eben bedeuten, uncool sein, nicht sexy und etwas gegen Sex zu haben. Aber sexy sein und Sexismus reingedrückt kriegen sind zwei verschiedene Angelegenheiten. Hier lohnt ein Blick auf die Selbstinszenierungen sowie die Rezeption von Künstlerinnen wie Peaches und Angie Reed.
Frauenfest, Frauenband, Frauenmusik. Alles keine Bringer mehr, sondern nur womöglich leicht esoterisch oder essentialistisch daherkommender Fußgeruch. Nun, manche Ideen, wie das auf der feministischen Riot-Girl-Action-Philosophie basierende Ladyfest, halte ich für sehr sinnvoll. Denn sehr wohl müssen auch schon vor dem Dahinsiechen oder Implodieren des Kapitalismus patriarchale Strukturen aufgelöst werden. Das Patriarchat im Sinne von Männerdominanz wird meines Erachtens nicht zusammen mit dem Kapitalismus einfach verschwinden. Und vielleicht ist dem Kapitalismus auch mit den gemeinsamen Strategien enthierarchisierter und zusammenarbeitender Geschlechter besser beizukommen. Es kann keinesfalls angehen, dass Frauen, die zunächst erstmal einfach etwas machen wollen, sofort mit Misstrauen beobachtet werden. Und das nicht von anderen Frauen, sondern von linken Männern. Das erweckt halt leider den guten alten Eindruck, dass Frauen immer doppelt so gut sein müssen. Und so sollte es in der Linken eben nicht zugehen.
Tu es mon amant, Lady Châtelet. Très érotique, très effrayant, tu me fais plaisir très longtemps. Tu m'offres 1000 euros, tu me promets 1000 choses, mais le bonheur m'ennuie. Et de plus, les fleurs me donnent envie de mourir. Le printemps me rend morose. Les roses me rendent morose. Non, je n'aime pas les fleurs et de plus, je n'aime pas le bonheur. L'amour toujours, à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Non, je n'aime pas les fleurs et de plus, je n'aime pas le bonheur. L'amour toujours, à quoi ça sert? Ça sert à quoi? L'amour toujours, à quoi ça sert? Ça sert à quoi? L'amour toujours, à quoi ça sert? Ça sert à quoi?
Ihr seid immer noch bei Radio Island. Als nächstes kommt unsere Rubrik, in der wir für euch die Band Rhythm King and Her Friends interviewt haben.
Wer verbirgt sich hinter Rhythm King and Her Friends?
Linda und Pauline und Isabel, unsere Technikerin, die schon eigentlich seit fast Beginn mitmacht und auch immer mit uns auf Tour geht und ohne dies nicht mehr geht. Wir sind allerdings schon seit einem halben Jahr nur noch zu zweit auf der Bühne. Also wir waren bis vor einem halben Jahr zu viert, aber Sarah ist ausgestiegen, weil sie einfach nicht mehr so viel Zeit für Musik machen und auf Tour gehen besonders verwenden wird.
Die Frage, die euch wahrscheinlich am häufigsten gestellt wird, ist die nach eurem Namen. Man sagt ja jetzt auch schon sehr oft Rhythm Kings und nicht mehr Rhythm King and Her Friends.
Das ist schade, ja, weil der Name ist, soll eigentlich nicht abgekürzt werden.
Ja, es besteht auf diese Ambiguität eigentlich. Und der Name kommt eigentlich aus der Platte von Blondie, wo auf dem Cover der Gitarrist von Blondie eine sehr schicke rosa Jacke hatte mit Rhythm Kings gestrickt drauf. Und dann haben wir überlegt, ist es jetzt Zeit, dass Rhythm King ein bisschen queerer wird. Und dann haben wir auch Rhythm King auch noch ein paar Friends gegeben, weil eigentlich uns das ist total wichtig, das auch zu betonen, dass wir Teil von einem Zusammenhang sind und dass auch wir auch ganz viel Inspiration von ganz vielen Feministinnen, Künstlerinnen, Musikerinnen eigentlich, dass sie um uns herum sind und dass sie wichtig sind. Deswegen Rhythm King and Her Friends. Eigentlich ist es auch etwas, was wir so ein bisschen weiterverfolgen wollen, ein bisschen mehr mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Also wir machen das schon. Zum Beispiel, es gibt ein paar Freundinnen, die Videos für uns gemacht haben, für die Visuals. Und jetzt für die nächste Platte wollen wir auch vielleicht ein bisschen mehr Kollaborationen mit Musikern haben.
Ihr habt gesagt, ihr seid Teil von einem Zusammenhang. Vielleicht könnt ihr erzählen, was ihr noch so für Projekte macht.
Also wir machen gerade sehr, sehr viel Musik und für die Band, also das ist schon das Hauptprojekt. Und ansonsten muss ich auch ganz viel arbeiten und Geld verdienen. Das mache ich als Grafikerin vorrangig. Wobei ich auch wieder viel Grafik und so für die Band mache. Also das verquickt sich alles so.
Und sonst mache ich auch Projekte mit einer anderen Gruppe, die heißt KBL. Und wir arbeiten seit ein paar Jahren zum Thema Arbeit aus einer feministischen, queeren Perspektive. Und wir haben Filme gemacht. Da gibt es auch sehr viele so Diskussionen, die findet man wieder in so Texten oder auch so anderen Sachen von der Band. Wir haben mehrere Texte zur Arbeit und zum Beispiel I'm Disco oder Get Paid zu so Kapitalismuskritik.
Ja, mir fällt auch ein Copy Me, I Want to Travel.
Naja, bei diesem Lied geht es viel um diesen Revival von den 80er Jahren, so eine Idee von so Melodien, Synthesizers und so weiter und eigentlich auch so Erinnerungen an dieser Zeit und wie das auch irgendwie mit einer politischen Zeit verbunden war, dass es der Kalte Krieg war und dass irgendwie so ganz viel jetzt, was so als so ein Hypeness so irgendwie wieder benutzt wird eigentlich, das ist jetzt total dekonstruktualisiert, also das Lied geht so ein bisschen von so eigener Erfahrung. Also meine Familie kommt aus Bulgarien und so, wie sah die Kultur aus? Die ganzen Bilder von dem Osten, so aus einer westlichen Perspektive. Es gab in Bulgarien ganz viele Viren und ein Virenproduzent oder Produzentin, den man immer noch nicht weiß, wer das war, und diese Dark Avenger hatte in seinen Viren, die gefährlichsten waren damals, geschrieben, Copy Me, I Want to Travel. Dann hatte diese Person auch gesagt, wenn die USA mich nicht einreisen lassen, mindestens werden meine Viren da einreisen.
Oh.
ein paar Worte zu eurer musikalischen Sozialisation und insbesondere inwieweit da Wired Girl eine Rolle gespielt hat.
Ich habe schon mit 10 irgendwie angefangen, Gitarre zu spielen, ganz lange allein immer da rumgedudelt und ganz viele Rocksongs rausgehört, aber nie jemanden gefunden, mit dem ich, oder besonders keine Frauen gefunden, mit denen ich zusammen Musik machen konnte. Dann war Riot Girl, als ich das entdeckt habe, total wichtig. Und es war auch die Zeit, in der ich meine erste Band mit 3 anderen Frauen angefangen habe und ganz viel versucht habe, auf die Beine zu stellen. Und seitdem bin ich irgendwie ununterbrochen dabei. Und wir haben uns auch kennengelernt bei einem Konzert meiner alten Band. Es war damals dieser Sampler Stolz und Vorurteil, den Christian Rösinger von den Lassie Singers gemacht hat. Da war eine ganz große Tour am Start. Haben wir uns dann in Berlin getroffen.
Ich glaube, es war irgendwie bei uns schon so, dass Riot Girls wichtig gewesen sind, aber vielleicht ist für die Band musikalisch nicht so stark ein Einfluss als der Spirit dahinter oder so. Es ist total wichtig, dass es eine feministische Subkultur gibt und dass es so eine Vernetzung gibt, dass es auch so einen anderen Zugang gibt für Frauen zu Musik machen oder zu Musik vertreiben und so weiter. Als wir angefangen haben, gab es eigentlich praktisch keine Frauen, die elektronische Musik gemacht haben. Also wir hatten auch nicht so Modelle oder so, nach wem wir klingen wollen. Wir wollten einfach so was Neues ausprobieren mit Sample und auch so eine Mischung natürlich, weil es gibt auch viele Gitarre-Songs und viele Instrumente. Aber für mich waren auch andere Bands, die da vor den Riot Girls eigentlich existiert haben, auch total wichtig. Ich habe immer Frauenbands gesammelt. Und auch was ganz anders war bei uns, glaube ich, ist, dass wir alle queer waren und dass es irgendwie klar war, dass es eine große Rolle spielen würde, auch in den Texten und dann auch in den Umgang zwischen uns. Das ist irgendwie auch ein Teil von unserer feministischen Praxis, eigentlich eine queer Perspektive zu teilen. Was ganz wichtig ist bei queer, ist, dass es nicht darum geht, irgendwie zu bestimmen, dass man eine andere Identität hat, sondern solange man immer darauf besteht, dass es irgendwie diese feste Identitäten gibt, dann hilft man nur irgendwie die Kategorie der Heterosexualität noch mehr zu befestigen. Also was wir wollen, ist eigentlich diese Normalität irgendwie in Frage zu stellen. Und jetzt bei unserer Performance, ich glaube, ganz viel bei uns ist klar irgendwie damit verbunden, dass wir queer sind. Aber wir machen auch Musik, es geht nicht nur um so Queer-Politik oder so. Wir machen Musik, es gibt auch so ganz unterschiedliche Themen oder so. Das hat zum Beispiel für uns so eine Zeit lang gedauert, bis wir so wirklich so kapiert haben, okay, wir stehen jetzt auf dieser Bühne und im Vergleich zu ganz vielen Bands wirken wir ganz anders, weil wir vorher 3, jetzt 2 queer Frauen sind. Und ich glaube, am Anfang haben wir auch ganz viel eine Strategie entwickelt, dass wir so eine Distanz ziehen zu dem Publikum, dass wir jetzt nicht so irgendwelche Erwartungen erfüllen können von wie Frauen normalerweise auf der Bühne sind und wie sie sich verhalten sollten oder so. Und ich glaube, jetzt hat es sich so ein bisschen verändert und es ist jetzt so umgekehrt, es ist irgendwie nicht, jetzt queeren wir selber das Publikum oder so, egal die sexuelle Orientierung des Publikums oder der meisten Leuten oder so, jetzt gehen wir einfach viel offensiver damit um.
Inwieweit gehört das Spiel mit Sprachen, mit verschiedenen Instrumenten, mit Nicht-Perfektion bei euch zum Konzept?
Es gibt Instrumente, die wir besser können als andere oder so, aber dass wir so Instrumente benutzen, so ein bisschen wie verschiedenen Sprachen, man kann einen benutzen und einen anderen danach benutzen oder so. Und dass wir sowohl wie bei Sprachen als wir mit Instrumenten eigentlich mit Akzent spielen. Also es geht darum, auch und so mit Fehlern zu spielen und auch so mit eben, also was heißt perfekt eigentlich? Akzent bringt auch irgendwas anders da rein.
Wie steht ihr zu der Debatte um Renationalisierung von Pop? Stichwort positiver Bezug auf Deutschland bzw. auf die Nation.
Naja, es gibt diesen Sampler. Hast du davon mitgekriegt oder bist du dabei?
I can't relax in Germany.
Ja, genau. Klappt, aber wir sind auch.
Ja, das klappt auf jeden Fall.
Ja, ich meine, ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich habe eine andere Sicht darauf. Es geht eigentlich um jede Form von nationale Bewusstsein, nationale Identität. Und ich meine, in Deutschland ist die Diskussion sehr anders als in anderen Ländern, in Europa zum Beispiel. Aber ich finde, dass es dasselbe Problem gibt in jedem Land. Ich meine, wenn man nach Österreich geht oder in die Schweiz, wo ich aufgewachsen bin, da irgendwie braucht es auch ganz viele Diskussionen, finde ich. Ja, den Sampler finde ich, fand ich irgendwie den Titel so lustig mit I can't relax in Germany. Aber dann hatte ich das Gefühl, ich kann auch nicht so richtig in France relaxen und auch in ganz vielen anderen Ländern auch nicht oder so.
Folgt unser letzter Beitrag. Wie in jeder Sendung stellen wir euch auch heute ein Leipziger Projekt vor. Matthias war für euch bei den Drug Scouts.
Vor mir sitzt jetzt Antje vom Projekt Drug Scouts und erzähl mir doch mal, was ist das Projekt Drug Scouts, was macht ihr so und seit wann gibt's euch?
Also, uns gibt's seit 1996. Drug Scouts sind ein Infoprojekt, Drogeninfoprojekt, was sich zum Ziel gesetzt hat, vor allem junge Menschen über psychoaktive Substanzen, deren Konsum und Risiken aufzuklären, um ihnen damit auch an die Hand zu geben, sich selber für oder dagegen entscheiden zu können, beziehungsweise selber einen eigenverantwortlichen Umgang damit finden zu können.
Und was macht ihr da konkret?
Also es gibt verschiedene Sachen. Zum einen haben wir einen Laden, in dem man kommen kann, in Eutritscher Straße 9. Da besteht die Möglichkeit, sich einfach umzugucken, selber Informationen zu suchen, also im Internet, in der Bibliothek. Wir haben verschiedene Fallblätter, die man da auch mitnehmen kann. Es besteht die Möglichkeit, ein Gespräch zu führen, auch ein Beratungsgespräch. Also kann man mit und ohne Termin vorbeikommen. Ja, dann haben wir eine Homepage, auf der alle möglichen Informationen zu finden sind, beziehungsweise auf der man auch weiterverwiesen wird. Und Leute können uns anrufen auf dem Drogentelefon. Das ist zweimal die Woche geschaltet, also Dienstag und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Und können da anonym auch Fragen stellen. Darüber hinaus gehen wir auch auf Partys und machen da Infostände. Die Homepage heißt www.draxcodes.de.
An was für eine Zielgruppe, an was für Leute richtet ihr euch denn mit eurer Arbeit? Also so wartet ihr, bis Leute vorbeikommen und anrufen? Melden sich da viele Leute oder geht ihr auch direkt auf Leute zu?
Grundsätzliches Prinzip aller unserer Angebote ist Freiwilligkeit. Also das heißt, wenn niemand diese Angebote wahrnehmen will, drängen wir uns auch nicht auf. Wir fahren aber damit ganz gut, also weil Zugriffszahlen auf die Homepage, aber auch das Feedback auf Infoständen und Leute, die vorbeikommen, die anrufen, zeigt schon, dass das auch so ganz gut funktioniert und auch gar nicht anders funktionieren kann. Also wir denken, wenn jemand ein Bedürfnis hat oder wir können jemandem ein Bedürfnis aufdrängen. So. Hauptsächlich richtet sich unser Angebot an Jugendliche, Konsumentinnen, Konsumenten. Die meisten Leute, die das Angebot nutzen, sind so zwischen 14 und 25, 27. Aber wir sprechen auch mit Eltern oder Lehrerinnen, Lehrern, Angehörigen, die sich an uns wenden. Also das passiert auch. Und die werden dann auch ernst genommen. Also die werden dann nicht weggeschickt, weil sie nicht in die Zielgruppe fallen. Draxcodes arbeiten nach einem akzeptierenden Ansatz. Das heißt, wir akzeptieren die Leute so, wie sie kommen. Also das heißt, wir können nicht die Verantwortung für sie übernehmen, sich mit ihrem eigenen Konsum oder ihrem eigenen Lebensumfeld auseinanderzusetzen. Also wir können nur Anregungen geben und wir können nur, also zum Beispiel durch Gespräche und durch Informationen dazu beitragen, dass sie halt selber auch einen Weg finden, das hinzukriegen. Das heißt, wir maßen uns nicht an, über ihr Leben und über ihren Konsum zu entscheiden. Das ist ganz wichtig, auch für die, also fürs Verständnis des Projektes. Darüber hinaus haben wir gemerkt, dass sich ganz viele Sachen auch verändert haben im Laufe der Zeit. Also dass viele, also Jugendliche, aber auch Konsumentinnen und Konsumenten, die älter geworden sind, ganz gut über Substanzen aufgeklärt sind. Es kommen natürlich wieder, wachsen wieder welche nach, die das noch nicht so wissen. Da gibt es aber schon vor dem Hintergrund, dass natürlich die meisten Substanzen illegalisiert sind. Vor diesem Hintergrund gibt es trotzdem eine Kommunikation darüber. Also Wissen wird weitergegeben. Dennoch ist auch da noch viel zu tun bei wiederum jungen Leuten. Aber wir haben gemerkt, dass es darüber hinaus ganz wichtig ist, auch so genau dieses Umfeld aufzugreifen, also Informationen zu geben, die über die reine Substanz hinausgehen. Also wir haben daraufhin zum Beispiel Faltblätter entwickelt zum Thema Sehverhören. Also das heißt, dass Leute darüber nachdenken, sich auch gesundheitsrelevant zu verhalten und nicht nur in Bezug auf Drogenkonsum, sondern in Bezug auf zum Beispiel ihr Gehör. Also in dem Faltblatt geht es vor allem erstmal darum, darauf aufmerksam zu machen, weil viele das auch gar nicht mitkriegen. Die haben dann irgendwann ein Pfeifen im Ohr und finden das irgendwie bedenklich oder halt auch nicht. Und es geht darum, erstmal zu gucken, wie nehme ich das selber wahr und wie geht es mir damit, weil gerade ein Tinnitus ist eine nicht zu übergehende Sache eigentlich. Also da kann man wirklich dauerhaft sein Gehirn mitschädigen mit großer Lärmbelästigung. Das kann natürlich auf der Baustelle genauso sein wie in einem Club. Wenn mir Sachen zu laut sind, das muss an sich gar nicht mal zu laut sein, aber wenn mein subjektives Empfinden so ist, dann auch darauf zu reagieren und zum Beispiel Ohrstöpsel zu benutzen. Also unser Anliegen ist natürlich, dass Veranstalterinnen und Veranstalter das auch mit anbieten, zum Beispiel. Also in der Schweiz wird das gemacht, da gibt es das mit dem Eintrittspreis. Aber auch Sachen, die ja mit diesem ganzen Komplex zusammenhängen, also zum Beispiel Führerschein und Drogen, also viele fahren ja Auto und konsumieren und wie sie sich da verhalten können oder was da wichtig ist zu wissen. Darüber hinaus auch Erste Hilfe im Drogennotfall. Also ich muss nicht mal selber konsumieren, um zu wissen, wie ich mich verhalten kann, wenn es zum Beispiel jemandem passiert, irgendwie abklappt oder sowas. Weiterhin haben wir auch Informationen zum Beispiel zu schonenderen Konsumformen, wie Safer Sniffen. Also Konsum durch die Nase. Also man schädigt die Nase ja trotzdem und die Nasenschleimhäute, aber wie man versuchen kann, das möglichst wenig zu tun, wenn man trotzdem sich entscheidet zu konsumieren. Also Safer Use ist ein ganz großer Bestandteil aller unserer Informationsmaterialien.
Und wie finanziert ihr euch? Bekommt ihr Fördermittel? Werdet ihr von der Stadt unterstützt?
Also wir werden zum großen Teil vom Jugendamt finanziert, zu einem kleinen Teil vom Gesundheitsamt und müssen aber auch Eigenmittel erwirtschaften. Also das tun wir zum Beispiel, indem wir Vorträge halten oder wenn wir eingeladen werden, auch in andere Einrichtungen gehen und da Personal schulen oder Jugendliche. Oder indem wir auch zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse anbieten, die dann von Usern, aber auch von pädagogischem Personal genutzt werden und Clubpersonal, ja.
Was mussten du am 1. Mai?
Willst du nicht wieder ausschlafen?
Wenn du noch nicht weißt, was du am 1. Mai machen willst, dann haben wir Folgendes für dich. Am 1. Mai wollen wieder mehr als 1000 Nazis durch Leipzig laufen. Sie planen eine Route durch die Südvorstadt bis nach Connewitz. Das ist ganz klar eine Provokation, die schon am 3. Oktober gescheitert ist. Wenn du etwas dazu beitragen willst, dass die Nazis auch diesmal nicht laufen können, dann informier dich einfach. Alle Informationen zum aktuellen Stand und zu den Gegenaktivitäten erfahrt ihr im Netz, und zwar unter www.leftaction.de/antifa. Wir sehen uns am 1. Mai.
Na und, was machst du nun?
Keine Ahnung, aber mit den Chaoten will ich auf jeden Fall was zu tun haben.
Das war Radio Island Number 9. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer freuen wir uns auch über euer Feedback. Schreibt einfach an info@public-ip.org. Unsere nächste Sendung ist am 29. April. Und ich hoffe, wir sehen uns am 1. Mai.
Neues von Trickser. Etwas von mir als ein Übersetzer zwischen den Türen, als eine Art Benutzer des Dagegenseins an Orten wie diesen, die gemacht sind für uns zwei. Eines ist doch sicher, eins zu eins ist jetzt vorbei. Wir sind wie Agenten, jetzt ist es soweit. Zwischen Tag und Nacht als eine Art Verführer im Dazwischensein mit Worten wie diesen, die gemacht sind für uns zwei. Doch sicher, eins zu eins ist jetzt vorbei. Wir sind wie Agenten, jetzt ist es soweit. Eines ist doch sicher, eins zu eins ist jetzt vorbei. Wir sind wie Agenten, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit.